Metal Podcast.
Hoshi.
Stefan.
Markus.
Ja.
Wer bist du denn?
Ich weiß auch nicht, ich bin hier gerade so lang gekommen und da haben mich so zwei Typen gefragt, ey, wir machen einen Podcast, möchtest du mal zu Gast sein? Und jetzt bin ich hier in so einem komischen Keller, hier hängen komische Sachen von der Decke.
Ja. Und ich habe ein bisschen Angst. Wir haben dich mit einem Lolli an der Straße gekriegt,
so leicht
in den
bin
Wagen
ich zu
reingezogen
haben.
Und nach Berchkamen gefahren. Nein,
Eieiei.
Scherz.
Ja.
Wir sitzen über das Rheinland und das Ruhrgebiet verteilt. Düsseldorf, Moers und Berchkamen. Habt ihr Bock?
Ich hab Bock, auf jeden Fall.
Ja, natürlich.
Wo
ist der Lolli?
Wir machen hier gerade den tatsächlich schon zweiten Teil einer zweiteiligen Serie, möchte ich sagen. Wir sind schon warm gelabert, auch wenn man das gerade an unserem Reingestolper hier nicht so richtig merkt. Aber wir begrüßen den Markus von Metal, Markus Metal Podcast. Hallo Markus.
Hi. Hallo ihr beiden.
Ja, du darfst dich gerne einmal kurz vorstellen für die Leute, die den ersten Teil nicht gehört haben oder die 2 bis 3 Leute, die deinen Podcast vielleicht nicht kennen. Wer bist du? Was machst du? Wo kann man dich hören normalerweise?
Wer bin ich? Haarfarbe. Ich habe mal gelernt, meine Haarfarbe ist Straßenköterblond. So wurde das mal von einem Friseur fachmännisch bezeichnet.
Welche Größe hält dunkle Haare?
Ansonsten, ich bin Baujahr 81, bin also, habe ich gelernt, hier der Älteste, ist aber nicht schlimm, ich bin das gewohnt, ich bin stetig und ständig,
sehr, sehr
egal wo ich irgendwie bin, meistens der Älteste, außer Mike ist dabei. Ich bin Metal-Fan seit den 90ern, würde ich so ungefähr behaupten. Also seit ich 11 oder 12 war, hat das irgendwie so angefangen. Hab seitdem halt sehr viel Metal gehört, sehr viel Konzerte besucht und hab so vor 1,5 Jahren so diese versponnene Idee gehabt, ich mach mal einen Metal-Podcast, das kann doch nicht so schwierig sein. Und habe es seitdem beharrlich durchgezogen. Irgendwann in der nahen Zukunft geht schon Folge 100 online. Und da wird halt gequatscht über Metal. Da gibt es Interviews mit Leuten. Da gibt es verschiedene Rubriken. Und genau darüber bin ich dann ja auch über euch beide gestolpert. Hören kann man den Podcast natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Also auf gängigen Streaming-Anbietern. Anbieter.
Ist der Mann. Das ist der an Monika.
Das ist der private Streamingdienst von Dieter Bohlen natürlich.
Ach so.
Bei Andieter. Also, schlechte Witze sind immer dabei. Hören könnt ihr es natürlich bei allen gängigen Anbietern von Podcasts oder Streaming-Anbietern, also Spotify, Amazon Music, Audible, Deezer, Apple Podcasts, Podigé, Podimo und wie die alle heißen oder RTL Plus gibt es auch Podcasts. Also überall da könnt ihr darüber stolpern. Natürlich auch bei YouTube, aber dann natürlich nur als Ton und ohne Bild. Aber ja, so ist das halt.
Alles das, was Podigé hergibt.
Der liebe Markus.
Genau.
Du hostest auch bei Podigé, nehme ich an.
Das ist richtig, ja.
Das tut, glaube ich, einfach jeder.
Hat er gerade gesagt. Oder?
Ja, aber ich weiß nicht. Also ich habe auch mal gehört, dass Acast ganz gut sein soll.
Okay. Ah, ich könnte mich mit dir stundenlang über Technik unterhalten, aber dann ist der Stefan leider raus. Und ich glaube, der hatte gerade eine Frage an dich.
Ach, dann gehe ich eine Runde schlafen. Ja, also, nö, ich hatte keine Frage. Ich wollte dem lieben Markus dafür danken, dass er uns angeschrieben hat, uns eingeladen hat, dass wir gestern mit ihm, also für euch gestern, für uns heute, ziemlich verwirrend, zusammen den Metal-Stammtisch halten. Und Markus, du hast ja deine Community gefragt, ob sie halblustige, lustige, ernst gemeinte Fragen an uns alle drei haben, über die wir uns locker flockig unterhalten können. Und ja, ich würde dich einfach mal bitten, mit einer Frage rauszurücken, du Sack.
Ich Sack, ja klar, da habe ich genau die richtige Frage, die dazu gestellt worden ist, oder das richtige krassiert Thema, über das wir reden sollen. Nee, nicht sowas. Die Frage kommt von Anne. Anne ist ein Füllhorn an Fragen. Und die Frage hier ist wirklich grandios, darum möchte ich sie als erstes hier auch in den Raum stellen. Wie bei mir fangen wir also mit der Quatschfrage an. Also Leute, darüber müssen wir dringend reden. Wie verhält sich postmoderner Metal zu Bismarcks Außenpolitik und welche Socken passen dazu?
Alter.
Also.
Wow.
Also dazu kann ich sagen, ich habe heute Pasta-Socken an. Kennt ihr das? Das sind Socken, wo halt Nudeln und eine Gabel drauf ist.
Traurigerweise
ganz sexy, ganz toll. Unbedingt.
Und ich gucke gerade in meinem dunklen Zimmer, was für scheiß Socken ich anhabe. Ich habe es leider vergessen. Ich glaube, ich habe ganz billige, einfache schwarze Tennissocken an. Richtig langweilig. Wie war die Frage? Irgendwas mit Bismarcks Außenpolitik und postmodernem Metal?
Genau, und welche Socken trägt man dazu?
Oh Gott. Bismarcks Außenpolitik, das war doch irgendwie diese ganze Flottennummer, oder? Der hat doch irgendwie auf See ziemlich aufgerüstet.
Du kannst jetzt nur verlieren, Hoshi.
Ja, vermutlich.
Also ich gehe auch davon aus, das ist eher so eine lustig gemeinte Frage. Ich finde sie aber sehr gut zum Einstieg, weil jetzt haben wir schon mal geklärt, Markus hat Pasta-Socken an, ich habe auch noch ganz andere Socken. Tragt ihr auch manchmal Socken, die nicht zusammengehören?
Nee, tatsächlich nie.
Kann passieren.
Nee, das mache ich nicht. Da doch, bin ich zu passieren. Alt für.
Tatsächlich. Letztes Jahr hat mir meine Frau auch so Socken geschenkt. Also sie hatte sich selber dann Socken gekauft. Da stand Mama drauf, bei mir stand Papa drauf. Ja, es war so ganz süß.
Ja. Nee, also ich habe so irgendwann mal so ein buntes Potpourri von meiner Mutter, glaube ich, geschenkt bekommen. Kennt man ja, ne? Von wem bekommt man Socken, wenn nicht von Muttern? Und die kombiniere ich dann gerne mal, weil ich habe ein Sockenpaar, da ist Kaffee drauf, auf dem anderen sind Milchtüten und ich packe die dann immer so zusammen, dass ich sage, es ist Milchkaffee oder sowas. Und die Pizzasocken kombiniere ich auch gerne mal mit den Pastasocken. Also das ist dann, ne, Pizza und Pasta ist dann italienische Socken und so, also ja.
Du kannst ruhig zugeben, wenn du keinen Bock hast, nach dem Waschen und Trocknen deine Socken zu sortieren.
Nee, das mache ich tatsächlich ganz gezielt, dass es thematisch zusammenpasst. Also ich würde jetzt nicht die Spiegeleiersocken mit der Pasta tragen, weil ich finde, das passt nicht. Das, nee, das
schmeckt auch nicht.
Das stört den inneren Monk.
Ich war letztes Jahr, also vor ziemlich genau einem Jahr, war ich in Amsterdam auf so einer JavaScript-Konferenz und da habe ich was gelernt. Die ganzen Aussteller auf solchen Tech-Konferenzen, die verteilen keine T-Shirts mehr, die verteilen jetzt Socken. Und deswegen renne ich jetzt mit so unsäglichen Firmensocken die ganze Zeit rum, wo irgendein Scheiß draufsteht. Irgendwelche Entwicklertools und so ein Kram. Die meisten sehen wirklich echt furchtbar aus, aber sie waren gratis. Und es waren sehr, sehr viele.
Okay, aber das hat jetzt nichts mit Bismarcks Außenpolitik zu tun.
Ja, ich bin mir unsicher. Ich weiß nicht, hatte Amsterdam, Bismarcks Außenpolitik, ich bin unsicher. Nee, ich glaube nicht. Aber wir können das jetzt, wenn ihr wollt, gerne live recherchieren. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass
es damals also darum ging. Bismarck hat ja grundsätzlich erstmal dafür gesorgt, dass das Deutsche Reich geeint wurde. Ne? Also wir haben ja ganz viele kleine Ministaaten gehabt und seine Politik hat ja dafür unter anderem gesorgt, dass es das Deutsche Reich dann überhaupt erstmal wieder gab, ne? Das zweite Deutsche Reich. Und inwiefern das jetzt mit Post-Black Metal zu tun hat?
Naja, die Einigungskriege gegen Österreich und Frankreich.
Aber die Band Kanonenfieber, die ja in die Richtung geht, die machen ja eigentlich Erste Weltkriegs Mucke, ne? Also Antikriegsmucke, aber so. Ich habe jetzt wirklich keine Ahnung, wie das in Korrelation miteinander steht. Ich würde auch nur verlieren, egal was ich hier sage.
Also wir wissen nicht, ob sich die beiden Themen tangieren, ja. Also,
ich glaube nicht.
Tut mir leid.
Das ist ja auch gar nicht tragisch. Also lassen wir die Spaßfrage hinter uns und tauchen mal tief ein in eine ernst gemeinte Frage. Finde ich sehr interessant. Die Frage auch von Anne lautet: Welche ist die beste Vorgehensweise, um sich bei einer neuen Band in Anführungsstrichen reinzuhören?
Boah. Also ich höre tatsächlich, also ich als digitaler Nomade, ja, ich höre mir wirklich die bekanntesten Songs erstmal an. Das bedeutet nicht, dass das unbedingt die besten sind. Und dann arbeite ich mich meistens von, ist eigentlich vielleicht sogar der falsche Ansatz, vom neuesten Album zum ältesten Album vor. Gerade beim, ich sag, moderneren Death Metal merke ich, dass mir das besser passt. Andersrum ist es in den 80ern. Ja, wenn ich eine Band aus den 80ern höre, dann höre ich natürlich zuerst die alten Scheiben und gehe dann in Richtung Neuzeit.
Ja, hätte ich jetzt ähnlich gesagt, irgendwie bei so einer aktuellen Band würde ich auch, glaube ich, das aktuelle Album immer als erstes mir vornehmen. Oder ja, vielleicht das, was Spotify einem gerade vorschlägt. Ne? Wenn die sagen so, ja, hier, das sind die beliebtesten Songs, ist meistens jetzt auch nicht die allerschlechteste Idee, da einfach drauf zu vertrauen. Und bei so Klassikern, entweder man weiß schon so ein bisschen so, ja, das ist das berühmteste Album von Band XY, so, dann klar, dann fängst du damit an. Ne? Ansonsten halt von neu nach alt, würde ich auch so sagen.
Markus, wie machst du es?
Ich habe jetzt ernsthaft überlegt, Also aktuell, glaube ich, würde ich es auch relativ ähnlich machen, wie ihr beide es gerade beschrieben habt. Aber wenn ich jetzt so an früher zurückdenke, jetzt sind wir wieder bei Opa erzählt vom Krieg, ne? So in also einer Zeit, als man ja, genau. Also so in meiner Jugend, hätte ich gesagt, war eigentlich der logischste Schritt, immer zu gucken, gibt es von der Band, für die ich mich gerade interessiere, ein Live-Album? Weil auf Live-Alben hast du im Idealfall ja immer einen guten Querschnitt über das Schaffen der Band. Von daher, glaube ich, habe ich früher mir sehr oft wirklich Live-Alben gekauft. Weil kennt jeder, wenn man jung war, Taschengeld war nicht so opulent. Da musste man natürlich gucken, wo man sein Geld für investiert. Und darum bin ich mir auch noch ziemlich sicher, dass meine erste Errungenschaft von Iron Maiden eine Kopie von Live USA war, falls euch das noch was sagt, dieser unsäglichen, so halblegalen Reihe von Live-Mitschnitten, die es immer dann beim Karstadt oder so gab. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich Running Wild über Ready for Boarding kennengelernt habe, was ja auch ihr erstes Live-Album war und auch einen guten Querschnitt über ihre ersten drei Alben bietet. Und dass auch Tokyo Tales von Blind Guardian einer meiner ersten Berührungspunkte mit der Band waren. Und damit bin ich in meiner Wahrnehmung immer eigentlich sehr gut gefahren. Aber witzigerweise würde ich heutzutage dieses Vorgehen nicht mehr so machen. Weil kennt ihr das auch, dass man heutzutage bei Live-Alben das Gefühl hat, die sind eigentlich unnötig geworden, weil die gar nicht mehr live sind und auch überhaupt nicht mehr live klingen stellenweise?
Ja, die sind ja totproduziert und teilweise wirklich so hart nachbearbeitet, dass es wirklich eine Studioproduktion sein kann. Ehrlicherweise hätte ich damals, und das ist eigentlich, glaube ich, auch ein wirkliches persönliches Problem von mir, mich wahrscheinlich nicht auf die Live-Alben gestürzt, weil ich das schon immer doof fand, wenn die Band nicht so geklungen hat wie auf der Scheibe.
Ja, bin ich voll dabei.
Gerade Anfang der 90er war das ja eigentlich eher ein Miss als ein Hit, ne? Weil die Qualität aufgrund der Hardware, die man damals noch nicht hatte, gerade im kleineren Budgetbereich, einfach meistens unterirdisch war. Ich meine, jetzt hast du Bands genannt, die natürlich damals auch schon super bekannt gewesen sind und mit Sicherheit das ein oder andere Kleingeld dafür hatten, aber die meisten, boah,
also richtig groß.
Jeder konnte so eine geile Live-Aufnahme wie Maiden rausbringen oder wie Wasp mit Harder, Faster. Ja, also ist nicht.
Richtig groß fand ich, wenn dann Bands bei ihren größten Hits dann die Refrains nicht mitgesungen haben, weil sie das Mikro ins Publikum gehalten haben. Das hat mich immer richtig abgefuckt. So, dann wolltest du diesen einen Song gerne in Live hören und dann fehlte der Refrain so halb. Das ist alles besser geworden. Ich meine, ich kann das verstehen aus so einer, du willst einen Querschnitt haben, Perspektive. Da bin ich da voll dabei. Aber ich habe das auch so wie Stefan früher empfunden. Live war für mich immer irgendwie so ein bisschen B-Ware. Sehe ich mittlerweile voll anders. Also mittlerweile liebe ich Live-Alben. Total. Die höre ich teilweise lieber als Studioalben. Das hat sich total geändert bei mir. Aber früher, boah, nee. Das war immer so, ich wollte halt das möglichst gut produzierte Zeug haben. Und das war
live. Bei mir ist es wirklich genau umgekehrt. Also ich hätte früher immer das Live-Album vorgezogen. Und heutzutage frage ich mich halt oft, Live-Alben leben ja auch von der Atmosphäre, also davon, dass der Sänger auch mal drei Worte zwischendurch erzählt, ne? Dass man auch mal wirklich einen hörbaren Applaus zwischen den Songs hat. Mhm. Und auch.
Naja, das hast du ja heutzutage gar nicht mehr.
Ja, richtig. Und auch ein Applaus, der Situation angemessen ist, ne? Das ist, ich weiß nicht, kennt ihr von Stratovarius das Live-Album Visions of Europe, wo immer gefühlt so Publikumsreaktionen ganz plötzlich irre laut reinkommen? Das ist mir früher überhaupt nicht aufgefallen. Aber ich habe die dann irgendwann mal, damals fand ich die total geil, weil ich bei dieser Tour auch dabei war. Das war ja die Visions-Tour. Und vor dem Hintergrund ist das natürlich ein anderes Dokument für dich, wenn du zwar nicht bei dem Konzert, aber bei der Tour dabei warst und die Setlist auch wirklich identisch ist. Aber früher fand ich das echt cool. Und ich habe die dann irgendwann mal, ich weiß nicht, beim Spazierengehen oder beim Sport gehört über Kopfhörer und habe so gedacht, das klingt echt so, als würde jemand so Steve Harris-mäßig, ne, so einen Regler haben fürs Publikum, wie bei Live After Death, Two Minutes to Midnight. Ne? Bruce Dickinson singt aber nicht Midnight, aber statt Midnight hörst du nur auf einmal irre laut die Fans brüllen und du fragst dich, wie sind die auf einmal so laut geworden? Also das sind so Dinge, die sich im Laufe der Zeit in der Wahrnehmung doch etwas verändert haben. Ich mag Live-DVDs oder Blu-Rays sehr gerne, wenn du wirklich dann auch was dabei siehst oder sehen kannst und wenn sie natürlich auch in ordentlicher Qualität gefilmt sind. Aber Neue Live-Alben haben mich wirklich, muss ich sagen, in letzter Zeit sehr selten erreicht, weil das Live-Feeling für mich halt ganz selten nur authentisch rüberkommt. Ich meine, gut, bei Maiden weiß ich nicht, ob Live After Death so authentisch wirklich ist, wie es in meiner Wahrnehmung damals war, aber da hast du zumindest Ansagen und auch Publikum und heutzutage, ja, weiß ich nicht, kannst du ja froh sein, ja, wenn es überhaupt Publikum gibt.
Ja, aber die legendäre hier Rock in Rio 2000 Aufnahme, die ist ja wohl Knaller von vorne bis hinten. Also das ist wirklich ein gelungenes Live, DVD, Schrägstrich Blu-ray, Schrägstrich was auch immer. Mhm. Tatsächlich auch, ich sag mal, eine Platte, die mich entgegen meiner eigentlichen Präferenz damals in den Metal, in den eigentlichen Metal gebracht hat. Ne? Also ich bin ja so Ende der 90er erst angefangen, ne? mit so Bands wie Linkin Park und so weiter. Und Maiden war dann tatsächlich eine der ersten Bands, die mich dann in den Heavy Metal reingebracht hat. Und gerade mit diesem Live-Album absolut wahnsinnig. Ich kann mich noch erinnern, wie ich mit meinen ganzen Kumpels, wir alle 15, 16 Jahre alt, da im Keller bei einem gesessen haben und dann uns da 2 Stunden lang dieses Album reingezogen haben und einen Song nach dem anderen abgefeiert haben. Also von daher, ja, schade, dass es sowas heute nicht mehr gibt.
Ja, aber Markus hat es ja gerade schon gesagt, also ich finde nämlich auch tatsächlich mittlerweile durch die visuelle Unterstützung, also das meiste landet ja eh irgendwie früher oder später auf YouTube von dem Zeug, das ist halt ja, was anderes, klar. Ne? Also ich kann mich daran erinnern, dass ich total schockiert war, als ich rausgefunden habe, dass irgendeine der legendären Live-Manowar-Platten, ich weiß nicht, Hell on Wheels oder Hell on Stage, eine von denen, ich bin mir nicht mehr sicher, dass die auf einer kompletten Tournee zusammengeschnitten wurde. Also da wurde jeder Song in einer anderen Stadt quasi oder in einem anderen Land gegebenenfalls. Und das fand ich halt total ätzend. Und das kriegst du halt, wenn du eine DVD machst oder eine Blu-ray oder so, dann funktioniert das halt schon mal nicht mehr. Ne? Also könnte es natürlich auch, aber ist halt irgendwie lächerlich. Ne? Aber um mal ein positives Beispiel zu nennen, eine Live-Platte, die mich extrem begeistert hat, war die Tyrants of the East von Arch Enemy damals. Weil die war auch irgendwie so 2010 oder sowas um den Dreh, da geht Angela Gossow, rennt auf die Bühne und singt den ersten Song und das wurde halt in Japan aufgenommen und die ganzen Fans, die alle kein Englisch können, die singen die Gitarren mit und das ist so großartig, wenn die dieses Riff mitsingen von dem ersten Song, ich weiß nicht mehr, welcher das war, aber ich glaube, Blood on Your Hands oder so ist, glaube ich, der erste Song. Das ist so genial. Müsst ihr mal auf YouTube gucken. Absolute Empfehlung. Das ist eine Live-Stimmung. So mag ich das. Dann will ich auch Live-Alben hören. So. Wenn es halt wirklich Mehrwert dem, ja, der Plattenversion gegenüber hat. Ja. Jetzt habe ich mich leer gequatscht.
Wollen wir dann zu einem anderen Thema kommen?
Gerne. Bitte unbedingt.
Das geht jetzt in eine leicht andere Richtung, kommt aber auch von Anne. Wie gesagt, ein Füllhorn an Fragen. Ihre Frage ist, Tribute-Bands, billiger Abklatsch oder weiterverbreiten des Feuers?
Boah. Wenn es richtig, also wenn es richtig, richtig gut ist und du zum Beispiel nicht mehr die Möglichkeit hast, das Original aus verschiedenen Gründen dir anzugucken, ja, dann bin ich dafür, wenn es die Band aber noch gibt und die Band qualitativ nicht eingebüßt hat, dann gibt mir das gar nichts. Ne? Also es gibt zum Beispiel eine unfassbar gute Phil Collins Liveband, Still Collins heißen die. Mhm. Ja, und da Phil Collins ja schwer krank ist und nicht mehr so wirklich auftritt, ist das mit Sicherheit eine sehr, sehr gute Alternative. Oder man möchte sich ich sag mal, Problematik Rammstein ersparen. Ja, und
geht zu Stahlzeit.
Stahlzeit, ja, zum Beispiel. Ja. Das geht auch, aber dann wird es halt echt eng. Ne?
Also ich finde das auch irgendwie schwierig, aber wo du das gerade gesagt hast, Still Collins, was ich bei diesen Bands immer so mega geil finde, ist, dass die häufig so Friseursalon-Namen haben. Also Still Collins.
Ja.
Really? ABCD finde ich auch super geil.
ABCD ist super, ja.
Wirklich so ein bisschen so, dass es so halbwegs passt, aber immer so ein.
Ja, so ein bisschen auch mal witzig. Es gab ja auch mal eine richtig krasse Maiden-Coverband, die leider aufgehört haben. Eddie's Revenge hießen die. Waren auch richtig, richtig gut. Mhm. Sänger hat fast wirklich wie Bruce Dickinson 1:1 geklungen, aber ja, wie gesagt, ich bleibe bei meiner initialen Aussage. Bringt mir nichts, wenn es die Band wirklich noch gibt und sie zu erschwinglichen, einigermaßen erschwinglichen Preisen eben noch auftritt. Ansonsten mit Sicherheit eine schöne.
Also mich kann halt irgendwie auch nie so richtig hinterm Ofen vorholen. Hier unser Kumpel, der André, der hat mich schon 1000 Mal zu seiner Kiss-Tribute-Band da, ich habe leider den Namen gerade vergessen, der will er mich seit Jahren immer hinschleppen, wenn die da in seiner Region spielen. Und boah, irgendwie, ach, nee, das irgendwie ist das nichts für mich. Ich weiß nicht. Also das ist auch so ein bisschen so dieses, kennt ihr diese Bucketlist-Bands oder so dieses, ich muss unbedingt noch mal XY sehen? Ich habe zu meiner Schande, ich habe nie Maiden gesehen, im ganzen Leben nicht. So, ich habe auch noch nicht Metallica gesehen, so noch nicht ein einziges Mal live. Aber muss ich das? Also muss ich das heutzutage also hättest, noch machen?
Also du hättest Maiden live sehen müssen, bevor Bruce Dickinson seinen Kehlkopfkrebs gehabt hat. Er ist danach immer noch ein sehr, sehr guter Sänger und hat sich auch ein Stück weit zurückgekämpft, aber der knökelt und zwingt sich sehr, um die hohen Lagen zu singen. Man muss ihnen zugutehalten, dass sie nie sich runtergestimmt haben, was ja viele andere Bands machen, wenn der Sänger älter wird. Aus dem Grund hast du ja zum Beispiel auch die Purple, die bestimmte Songs wie Child in Time gar nicht mehr singen, weil es einfach physiologisch gar nicht mehr möglich ist. Also du hättest auf jeden Fall Maiden mal vor 10 Jahren noch gucken müssen.
Ja.
Ist eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Liveband.
Aber ich meine, das hatten wir, glaube ich, on air auch sogar schon mal das Thema, deswegen jetzt auch nicht so allzu tief. Aber was man ja eigentlich sehen will, ist Metallica 1986 und nicht Metallica 2025 im Stadion vor 70.000 Leuten aus 300 Metern Entfernung auf irgendeinem
Monitor. Also ich gebe dir bei Metallica wirklich recht. Ne? Also Metallica ist generell auch nicht so meins und ich bin auch der Meinung, dass sie nach dem Black Album nicht mehr wirklich was rausgebracht hat, was mich irgendwie abholt. Ne? Ich habe sie trotzdem, lass mich nicht lügen, wann waren die in Gelsenkirchen auf dem...
Ja.
Ach Gott, ist Markus, schon, vielleicht weißt du das noch. Das ist so diese krasse Geschichte mit Rock am Ring, Absage, grüne Hölle, bla bla bla. Nee, nee. Da waren so 2-3 Jahre, wo es Rock am Ring nicht gab und wo sie dann verschiedene Weißlocations gesucht haben und das Festival irgendwie 5-mal umbenannt haben. Und ich meine, es wäre 2016 gewesen.
Oh, nee, da bin ich ganz falsch abgebogen.
2015 vielleicht, ja. Da sind die live aufgetreten in Gelsenkirchen und es war wirklich ein wahnsinnig gutes Live-Konzert. Und die haben wirklich sehr viele alte Songs gespielt und eher weniger neuen Scheiß. Und das hat ziemlichen Spaß gemacht, aber ich würde mir heute wahrscheinlich keine Karten für Metallica kaufen. Nein.
Genau, und das, also was ich meine, ist so ein bisschen so dieses, muss ich jetzt wirklich nur, um auf meiner Bucketlist das abhaken zu können, jetzt unbedingt zu Maiden rennen. So, ich hab's halt verpasst. So, ist halt durch.
Ich habe AC/DC nie live gesehen, ja. Gibt es eine legendäre
die
Story?
Ich habe zweimal live gesehen, tatsächlich. Und deswegen, also, und Tribute-Bands sind für mich, ja, ich weiß nicht, so auf der einen Seite könnte man sagen, naja, da gehst du halt dann wirklich der Musik wegen hin, ne? Auf der anderen Seite, oh, nee, wenn ich das Original dann schon nicht sehen kann, dann irgendwie den Abklatsch, oh, unsicher. Und ganz ehrlich, das sind meistens super gute Musiker, gar keine Frage. Also was ich da bis jetzt gesehen habe, das war meistens echt großartig. So, da konnten sich die Originale teilweise einen von abschneiden.
Ja gut, die sind ja auch meistens viel jünger. Ne,
ja.
Also insofern, ich muss wirklich gestehen, ich muss jetzt mal gerade überlegen, ob ich jemals in meinem Leben bei einem Konzert einer echten Tribute-Band war. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass das noch nie der Fall gewesen ist. Also natürlich war ich mal irgendwo, wenn irgendwelche Ex-Mitglieder einer Band den alten Scheiß in Anführungsstrichen gespielt haben oder sowas. Ne? Macht ja Udo Dirkschneider immer gerne mal.
Naja.
In diversen Inkarnationen.
Die ist 20. Auflage, ich wollte gerade sagen. Ja.
Aber wirklich bei einer echten Tribute-Band bin ich noch nie gewesen. Ich kann aber noch nicht mal so genau sagen, warum. Weil vom Grundsatz finde ich das doch schon sehr interessant. Es gibt ja auch Marillion-Tribute-Bands, die dann, weiß ich nicht, sehr intensiv Sachen aus der Fisch-Ära noch spielen, ne? Also der ein oder andere wird wahrscheinlich wissen, was ich meine. Oder auch Sachen, die ganz alte Genesis-Klamotten spielen, also wirklich Sachen, wo wir so durch den Fluch der späten Geburt niemals in der Lage waren, das wirklich zu sehen.
Ja, die alten Peter Gabriel-Nummern und so weiter. Ne?
Genau, ja, ja. Also das sind schon Sachen, die mich irgendwie reizen würden. Und es gibt hier in Moers, meine ich, auch einen Club, wo sowas durchaus halbwegs regelmäßig stattfindet. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dann haben mich immer die Preise wirklich sehr abgeschreckt. Es gab auch mal im Resonanzwerk in Oberhausen müsste das dann ja sein. Ja. Da hat auch irgendeine Guns N' Roses Tribute Band gespielt. Aber da ich Guns N' Roses wirklich schon mal live gesehen habe, habe ich auch gedacht, ja, warum soll ich dafür denn jetzt 30 Schleifen hinblättern? Und ich weiß nicht, also ich verstehe die Intention der Frage von Anne schon so ein bisschen. Gibt einem das wirklich am Ende was? Also bei Bands, die ich nie gesehen habe und wo ich auch nie die Gelegenheit mehr haben werde, kann ich mir schon vorstellen, dass das eine witzige Angelegenheit sein würde. Aber es gibt ja auch so Manowar-Tribute-Bands und da finde ich so ein bisschen schon komisch.
Also, ich habe selber mal ein, zwei Jahre rein aus Jux und Dollerei mit einem Kumpel zusammen, weil er mich gefragt hat, halt in einer Coverband gespielt. Wir waren quasi der B-Kader, weil dieselbe Coverband hatte noch eine A-Truppe quasi und die sind dann wirklich regelmäßig in Oberhausen und Umgebung aufgetreten und die haben da richtig Asche mitgemacht. Ne? Tausende von Euros pro Abend. Einfach weil die Leute Bock hatten, bekannte Mucke zu hören und das ist dann wirklich so Stadtfestcharakter dann auch. Ne?
Aber Coverband ist jetzt ja was anderes. Also eine Coverband heißt für mich...
Also keine reine Tributeband, wo wirklich nur eine Band geworshipped wird, sondern das war wirklich eine, wir covern die größten Rockhits der 70er, 80er, 90er. Ja, so ungefähr war das dann. Und das geht aber in eine Linie eigentlich, ne? Wenn du in einem bestimmten Bereich bist. Wenn du jetzt sagst, ich habe 70er, 80er, 90er Rock, dann bist du bei Deep Purple, dann bist du bei AC/DC beispielsweise.
Genau.
Und das geht halt eigentlich einher mit Tribute-Bands für den Bereich eigentlich.
Ich frage mich immer, wie fühlen sich die Musiker in solchen Tribute-Bands? So dieses, jetzt stell dir vor,
du bist meine Geld damit machst.
Ja, aber jetzt stell dir vor, du bist in so einer Rammstein-Coverband und dann hat Till Lindemann mal wieder ein paar Aussetzer und wird von der Vereinigten Deutschen Presse gejagt. Und ja, also was macht das mit dir? Also keine Ahnung, ich meine...
Ich glaube, da gibt es ja nur zwei Optionen, oder? Also entweder nimmt dich das wirklich total mit oder du witterst die Chance, dass jetzt die Leute ja vielleicht eher zu dir kommen und du
also machst dann Reibach. Also ich habe tatsächlich mitgekriegt, dass die dann wirklich eher zu den Coverbands gegangen sind, die Leute. Aber weil sie gesagt haben, die Musik höre ich gerne und ich unterstütze diesen Act gerne, aber irgendwie...
Aber distanzierst du dich dann von denen? Also sagst du, wir sind eine Tribute-Band, aber Tribute wollen wir eigentlich nicht mehr, weil wir die doof finden? Also
Hoshi, wenn du eine Cradle of Filth / Nightwish Tribute-Band machen
willst.
Würdest du dich davon distanzieren? Würdest du wie Taya Turunen auftreten? Ja, 100%.
Einen Song keifen wie Danny Filz und den nächsten Song dann wie Taya oder jetzt wie Floyd.
Taya Filz, Danny Turunen. Ja?
Danny Turunen.
Taya Filz.
Ja, genau.
Klingt wie irgendeine Krankheit. Taya Filz.
Ja, aber ich bin mir bei Danny weiß ich es nicht, aber bei Taya und Flo bin ich mir ziemlich sicher, dass die recht wenig Leichen im Keller haben und ich glaube auch Danny ist eigentlich ein ganz entspannter Typ, so im Großen und Ganzen.
Yes. Scheint entspannter zu sein.
Und das scheint ja bei Till Lindemann nicht so zu sein und ja, also okay, aber das führt jetzt auch, glaube ich, ein bisschen zu weit. Also kurz gesagt, ich bin da nicht so wirklich der Fan von Tribute-Bands. Also,
schließe mich an.
Wenn es eine wirklich coole gibt und die günstig zu sehen ist, so ja, dann klar, ne? Oder irgendwie mit 3 Atü auf dem Stadtfest irgendwo, dann bin ich auch dabei, aber
sonst muss das. Aber ich glaube, ich werde wirklich mal eine dieser Tribute-Bands demnächst besuchen. Das habe ich mir jetzt fest vorgenommen für das nächste Jahr. Also.
Du kannst ja mal Bescheid sagen, wenn du eine gefunden hast, wo du sagst, die ist würdig. Hoshi, Stefan, kommt ihr mit, ihr wohnt ja nicht weit weg.
Also Tatsache würde ich wirklich an so eine Marillion-Tribute-Band denken, weil das würde ich wirklich gerne mal erleben. Aber dafür muss man natürlich zugänglich sein für Progressive oder / Art Rock.
Ich finde es witzig, wenn du so eine Tribute-Band von irgendwie sowas richtig scheiß Unbekannten findest. So von irgendeiner so einer C-Klasse Underground-Metal-Band, die dann, der müsste eigentlich eine Tribute-Band machen, oder?
So. Stormwitch oder?
Ja, kann ja irgendwie so, keine Ahnung.
Oder eine deutsche At the Gates Coverband an den Toren. Ja, mit dem Album Die Schlachtung der Seele. Ja, kann man.
So, wo das Original schon keinen Schwanz kennt.
Eieiei, das klingt nach nicht viel Erfolgspotenzial, würde ich mal prognostizieren.
Nachher bist du noch erfolgreicher als das Original, dann kriegst du Ärger.
Kann passieren, ja. Aber von Tribute-Bands mal zu etwas ganz anderem. Weiterhin Dank geht raus an Anne für die Fragen.
Oh mein Gott.
Ja, nee, die
Mensch, Anne.
Die Anne, genau. Oder Now Spring is in the Air, wie ihr Name auf Insta lautet. Die Frage ist in der Tat eine sehr schöne Angelegenheit, wie ich finde. Sie lautet: Crowdfunding, Patreon, VIP-Tickets, wo endet Unterstützung und wo beginnt Abzocke? Und das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich auch schon oft gestellt habe, weil ich habe ja schon in der anderen Folge gehört, ihr beide seid nicht Sammler physischer Medien unbedingt, aber ich stelle mir ich immer schon. Noch gerne, ja, aber du hast ja gesagt, CDs nicht unbedingt.
Nee, also, das muss ich richtig stellen. Sorry, wenn das so rübergekommen ist. Ich habe irgendwie so über 1000 CDs. Ich habe überlegt, Teile davon zu veräußern, weil manche davon einen nennenswerten Wert haben. Aber, also, und das heißt, die sind irgendwie 10 Euro wert oder so. Aber das ist halt mehr, als du für die meisten CDs heute bezahlst. Ich habe letztens irgendwie so, da hatte hier der örtliche Saturn, der hat da sein Zeug verramscht. Da habe ich irgendwie 60 CDs für 90 Euro mitgenommen. So, das war völlig geisteskrank.
Also, worauf ich hinaus wollte, gut, dass du es richtig gestellt hast. Also, du auch als Sammler physischer Medien. Ich stelle mir unglaublich gerne auch sogenannte Sammelboxen in den Schrank oder ins Regal. Aber ich habe mich wirklich schon oft gefragt, warum tust du das eigentlich? Weil da ist ja meistens irgendein Spökes drin, den ja sowieso kein Mensch braucht. Ne? Also irgendwie, keine Ahnung, bei Manowar wäre wahrscheinlich eine getragene Unterhose von Joey DeMaio drin, in der er mit 4 Leuten Sex hatte oder so.
Ja.
Aber das sind ja Dinge, die sind ja irgendwie auch, da bekommst du ja was für dein Geld. Aber Crowdfunding-Kampagnen, da gibt es oft ja irgendwelche Goodies, wo ich mich auch frage, wer möchte das denn haben? Irgendwie ein Textblatt von dem Text eines Albumsongs, wie er im Studio war. Wo ich, ja, was soll ich denn
ich
damit?
Ich finde das auch völlig Banane. Ja.
Völlig also, Banane. Wenn jemand sagt, wenn du 10 Euro mehr bezahlst, drucken wir deinen Namen in der Dankesliste ab. Das sind ja Dinge, wo ich denke, okay, das ist irgendwie, das hat einen Wert für dich. Ne? Da kannst du sagen, guck mal hier, habe ich unterstützt, sieht auch jeder, das kann ich irgendwo noch nachvollziehen oder keine Ahnung. Aber es gibt auch so Klamotten, wenn jemand sagt, ja, für 3.000 Euro spielen wir bei dir ein Wohnzimmerkonzert, denke ich mir immer, wer hat denn 3.000 Euro übrig, also um sie für sowas auszugeben und was bitte soll ein Wohnzimmerkonzert sein oder so Sachen. Also ich glaube, diese Dinge werden natürlich auch nicht unbedingt gebucht. Also habe ich relativ selten gesehen, dass jemand Wohnzimmerkonzerte bei Crowdfunding-Kampagnen bucht. Aber
ja, die sind meistens auch so dermaßen teuer aufgehangen, ne? Also gerade bei den sehr bekannten Acts bezahlst du ja Zehntausende von Euros für diese Wohnzimmerkonzerte.
Ja, aber auf der anderen Seite. Ich
finde es auch fragwürdig.
Ja. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, also wir sind ja selber, sind wir bei Steady, ne, mit unserem Podcast hier. Und das ist ja irgendwie auch so ein bisschen, ja, Crowdfunding vielleicht nicht, aber geht ja so ein bisschen in die Richtung, ne? Und ich habe mir am Anfang so gedacht, so eigentlich will ich gar kein Geld mit dem Podcast verdienen. Also tun wir auch nicht, da die paar Supporter, die wir da haben, herzlichen Dank an euch. Aber das ist jetzt nicht so, dass wir uns davon hier irgendwie irgendwas, was über die Serverkosten hinausgeht, leisten könnten. Aber ich auf dachte, der anderen Seite
den Pool bezahlt, goldene Felgen den ich gekauft. Sehe. Hallo? Ja, goldene Felgen an deinem SUV.
Psst, so wirst du doch nicht verraten.
Nein, aber ich ging noch nicht, ne?
Aber was ich mir dann so gedacht habe, ist also wir haben da auch so verschiedene Pakete, kannst du ja da bei Steady machen. Und ich habe da auch ein relativ teures. Und das ist einfach so ein bisschen so der Hintergrund, wenn jemand uns unterstützen will, dann sollte ich ihm auch die Möglichkeit geben, weißt du, deswegen verstehe ich das schon, wenn du irgendwie sagst, ich knall da so ein 3000 Euro Paket rein, weil wenn du einen hast, der sagt, ja komm, ich habe die Kohle und ich will die denen gerne geben, ja dann will ich nicht, nur weil ich zu blöd bin, das anzubieten, das dann nicht kriegen können, so. Also auf diese Schiene, ne? Also wenn einer zahlen will, dann gib ihm die Möglichkeit dafür. Die meisten buchen natürlich irgendwie bei uns dieses Standard-Dingen da. Egal, was du bei uns nimmst, du kriegst immer den kleinen Supporter-Feed, wo alle Jubeljahre mal irgendwie so eine kleine Sonderfolge erscheint. Das ist aber wirklich selten. Und ja, ich weiß nicht, ansonsten Crowdfunding, ganz ehrlich, so dieses, du hast es gerade gesagt, wenn du dann irgendwo im Booklet stehst oder so. Also prominentes Beispiel, was ja durch Crowdfunding ermöglicht wurde, war Iron Sky, der Film. Und ganz ehrlich, wenn da am Ende die Namen da durchballern, ne, interessiert das irgendwen? Also, nur damit du dann irgendwie Pause machen kannst und sagen kannst, guck mal, da stehe ich. So.
Ja, aber gut, das ist doch eine schöne Sache. Du kannst doch zeigen, dass du diesen Film mit finanziert hast. Und
Ja,
mein Gott, war also ja erfolgreich, das Ding.
Bei Bands finde ich das vielleicht eher, also immer noch besser, aber
Ich glaube eher, das geht in Richtung Winter Sun. Wie lange halte ich meine Community mit dummen Scheißsprüchen, meiner absolut schmierigen Art bei Laune, bis ich dann irgendwann in 500 Jahren mein Studio gebaut habe, wofür meine Community eine Million geblecht hat. Und dann haue ich nur zwei Alben raus, die, naja, Mittelmaß sind. Also, ne, das
kontrovers.
Shitstorm incoming, ja.
Ja, der Hoshi kennt mich, also wenn ich loslege, dann richtig, aber ich fand diese Art, wie Yari das angepriesen hat, monatelang, jahrelang sich immer wieder entschuldigt hat und dann haben die Leute ihm trotzdem den Arsch gebuttert, ja, das weiß ich nicht.
Aber du musst jetzt damit leben, dass von den drei potenziellen Hörern, die ihr vielleicht von mir hättet haben können, mindestens einer jetzt abspringt. Ne?
Ich muss wirklich neidlos zugestehen, dass Yari ja wirklich ein begnadeter Komponist ist. Ja?
Jetzt rudert er zurück.
Aber es hat mir wirklich wehgetan, das mit anzugucken. Und ich habe mich wirklich jahrelang geweigert, mir die Wintersun-Alben reinzuziehen, bis ich es dann letztes Jahr endlich mal gemacht habe. Und die Mucke ist ja gut gemacht, aber die Art und Weise, wie er die Nummer abgezogen hat, wie er seine Community gemolken hat, die fand ich fragwürdig.
Also das Debüt von Winter Sun ist eine absolute
legendäres Album.
Ich liebe das. Ja, das ist so großartig.
Danach folgten aber 10 Jahre gar nichts.
Ja.
Oder 15.
Ja. Und dann diese ganze Time-Nummer da und so, das, ja. Alles ein bisschen zweifelhaft.
Das war schon, also Time 2 und Time, das war so ein bisschen wie Duke Nukem Forever, dieses Computerspiel, was nicht rauskam.
Das nicht erschienste Spiel aller Zeiten, ja.
Ja.
Ja, Winter Sun ist natürlich ein sehr extremes Beispiel für eine Crowdfunding-Kampagne, die so ein bisschen was von der unendlichen Geschichte von Michael Ende hatte, ne, so ungefähr. Und ich weiß, das habe ich auch mal in einer Folge bei mir, Album des Monats, gesagt. Ich habe den Hype um diese Band nie so ganz verstanden. Also ich respektiere die musikalische und künstlerische Leistung, die dort vollbracht worden ist. Aber dieses, ja, so über den grünen Klee loben und dass es Leute gibt, die sagen, das Album ist einfach grandios, dem Umstand geschuldet, dass es erschienen ist, da denke ich mir so, nee, das ist für mich kein Argument. So nach dem Motto, ich habe dafür bezahlt, dann erwarte ich auch, dass da was bei rumkommt. Ja. Also ich meine, ich liebe auch Iron Maiden, aber trotzdem sage ich nicht, das neue Album muss schon grandios sein, weil Iron Maiden draufsteht. Also das sind so Dinge, die ich so ein bisschen seltsam finde und das ist sicherlich ein sehr extremes Beispiel für Crowdfunding.
Ja.
Aber Patreon und so, also, nutzt ihr sowas? Gibt es irgendeine Band, Nein. die ihr auf Patreon Nein. unterstützt? Oder?
Ich glaube, das ist aber auch eine Generation nach mir oder noch später. Ich bin da gar nicht mit irgendwie in Berührung gekommen. Mit Sicherheit bekomme ich das hier und da mal mit, verstärkter so ein bisschen in der Gaming-Szene. Ne? Wenn man, ich sag mal, sich mal YouTube-Videos anguckt und so weiter, dann kriegt man das schon öfter mit. Aber nee, gar nicht.
Also ich habe den einen oder anderen
Podcast
supporte ich bei Steady. Also jetzt mittlerweile auch nicht mehr so, aber ich habe hier Trek am Dienstag, das ist so ein Star Trek Podcast, den finde ich mega geil. Den habe ich echt lange unterstützt mit, ich weiß nicht, 3-4 Euro oder so. Und Methodisch Inkorrekt hier, die so ein Wissenschaftspodcast, den habe ich auch relativ lange unterstützt. Ich weiß nicht, einen von beiden unterstütze ich noch, aber ich weiß nicht mehr welchen. Und ja gut, wir sind halt selber als Nutznießer da, ne? Also wir kriegen halt selber bei Steady so ein paar Euro da. Also, wenn ihr das noch nicht macht, liebe Leute, dann rostenstahl.de und dann unterstützen und da findet ihr alle Hinweise, wie es geht.
Das lohnt sich wirklich?
Naja, also, da kommt ein bisschen was zusammen. Was heißt, das lohnt sich? Also, wir sind jetzt halt ein kleines Projekt, so, ne? Und wir sind halt auch ein Hobbyprojekt, aber es gibt halt ein paar Leute, die allermeisten davon kennen wir persönlich auch, die sagen, naja, ich höre euch wirklich gerne und dann tue ich euch da halt mal irgendwie ein paar Euro in den Hut. Ich glaube, 4 Euro.
Das deckt dann halt auch die Unkosten, ne, für, was weiß ich nicht, ein paar Designsachen oder Server oder, ne, also wirklich nichts, wo man reich mit wird, ne?
Nein, ach, absolut nicht. Also das sind keine 50 Euro im Monat, ne? Also das sind irgendwie so was wie 30 Euro oder so, ich weiß nicht genau. Und aber trotzdem bin ich natürlich mega dankbar den Leuten, die das machen und ja, also finde ich schon cool. Deswegen habe ich immer ein schlechtes Gewissen, weil ich meine, wir versprechen nichts so, ne? Also, das ist wirklich einfach nur so, so danke, dass ihr das macht. Mehr gibt's eigentlich nicht dafür. Aber jetzt bietet gerade Steady eben auch die Möglichkeit, nochmal so einen zweiten Feed anzubieten, der dann exklusiv ist. Also nur den Leuten, die dann auch wirklich da abonniert haben, in Anführungszeichen. Ja, und so hin und wieder mache ich da mal was. So Kleinkram. Meistens mache ich das dann auch alleine. Das ist dann aber wirklich dann nur so irgendwelche Demos besprechen oder so, die ich hier bei mir im Schrank gefunden habe, so Viertelstündchen dann, ne? Das ist dann aber wirklich mehr so ein Dankeschön an die Leute, die uns da supporten. Weil ich weiß halt auch, ich mache es halt im Endeffekt irgendwie für keine 10 Supporter, so, ne?
Ja, aber immerhin.
Ja, klar,
ne? Das ist richtig. Aber wo es wirklich Sinn macht, ist nicht im Bandbereich meiner Meinung nach, sondern was die Musikinfluencer angeht. Also gerade, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Bernd.
Das Bernd Brot?
Mit TH, nee, Bernd mit TH geschrieben.
Gut, dass du mit
Bernd Co-Träger ist. Ist professioneller Gitarrist und der hat mit YouTube irgendwann angefangen, als er Jugendlicher war und hat angefangen, sich zu präsentieren, wie er Gitarre spielt und hat quasi mit den Jahren gelernt, Gitarre zu spielen und ein richtig krasser, bekannter Gitarrist zu werden, der auch wirklich technisch extrem gut spielt, sodass er mittlerweile halt in der ganzen Welt auch gefragt ist. So, bei solchen Menschen, die dann eine Patreon-Community aufgebaut haben und da zum Beispiel dann exklusive Trainingseinheiten anbieten, ja, da kann ich das total verstehen. Ja. Er bringt mir ja was bei. Er stellt mir Tabulaturen zur Verfügung. Er macht eine Live-Schalte mit mir und guckt sich mein Gitarrenspiel an zum Beispiel. Ne? Bei sowas macht das Sinn. Aber ja, um jetzt mal auf deine Eingangsannahmen, Markus, zurückzukommen, wenn ich dafür dann jetzt hier, was weiß ich nicht, ein vollgeschwitztes Handtuch von Angus Young bekomme oder so, da habe ich nichts von. Ja. Meine Mutter damals, die hat in den 70ern, die hat direkt neben einer Veranstaltungshalle in Duisburg-Hamborn gelebt und gewohnt und die hat in ihren Teens, haben die ganzen Nachbarschaftskinder, die haben in der Halle ausgeholfen und da war dann AC/DC quasi mit ihrer ersten Tour auch unterwegs und dann hat die wirklich einen Kamm von, mein Gott, wie hieß der erste Sänger nochmal? Jetzt schlacht mich nicht. Oh Gott.
Bon Scott.
Ja, danke. Geschenk gekriegt. Den hat sie natürlich, weil sie nicht wusste, was das für eine Band ist und wie bekannt die mal werden, ne, hat die dann direkt weiter verschenkt. Aber das ist dann was anderes, weißt du?
Auf jeden Fall. Aber eine Sache aus der Frage haben wir noch gar nichts zu gesagt, weil es ging auch um VIP-Tickets und ich muss ganz ehrlich sagen, das würde ich in 3 kalten Wintern nicht machen. Ich würde mir niemals ein Upgrade für, weiß ich nicht, 80 € kaufen, um dann irgendwie, keine Ahnung.
Wenn du damit mittlerweile hinkommst.
80 €. Hier kiss 1.000 € weißt oder du, so eine Scheiße, ey.
Du hast hier teilweise wirklich mittlerweile über 1.000 € im Rock- und Metal-Bereich. Ja? Also vor ein paar Jahren war das noch anders. Also ich sag mal, für 50 € Upgrade hätte ich noch gesagt, weißt du was, ich fahre unten mit meinem Auto, weil ich die 600 Kilometer nach Hamburg unterwegs bin, gefühlt. Ne? Und dann esse ich da in der VIP-Lounge und selbst dann würde ich da rausgehen und mir das Konzert angucken. Aber mittlerweile,
ja, boah. Vollkommen albern. Aber also, da finde ich, also wo mir das so richtig hart begegnet ist Heavy Saurus. Die verkaufen tatsächlich solche VIP-Upgrades, ne? Das ist richtig krass. Aber die haben halt auch eine Zielgruppe, zahlungskräftige Eltern, die ihren Kindern was ermöglichen wollen. Und da kannst du dann dieses typische Meet-and-Greet-Package dann dazu buchen. Ne? Ich meine, ich habe das nie gemacht. Ich war zweimal mit meiner Kurzen bei Heavy Saurus. Das habe ich jetzt auch nicht gemacht, weil das finde ich irgendwie so ein bisschen so, boah, dafür bezahlen, dass ich irgendwie ein Selfie mit den Dinosauriern da machen darf. So.
Boah, nee. Ja, das ist schon wieder hart an der Grenze.
Das ist aber auch so etwas, was, glaube ich, in Deutschland gar nicht so wirklich verbreitet ist, weil, ich weiß nicht, kennt ihr in Amerika so Comic-Messen? Da ist das ja auch normal, ne? Da sitzt ja dann, weiß ich nicht, oder Star Wars-Conventions oder Star Trek-Conventions, wo du dann dir ein Autogramm von William Shatner holen kannst und musst einfach dafür $100. 50 Euro oder 100 Dollar hinblättern, damit er dir in 30 Sekunden da sein Otto auf dem Blatt Papier oder auf dem Foto malt.
Das sind so Signing-Sessions, ne?
Ja, das ist das war ja tatsächlich Ich war ja auf der Star Wars Convention damals in Essen, 2013 oder so war das. Und da saßen sie dann auch alle wirklich, ne? Mark Hamill und hast du nicht gesehen. Und da konntest dann wirklich verschiedene Pakete auch, genauso wie du es gerade gesagt hast, buchen. Normales Foto irgendwie 100 €, Foto mit Umarmen 200 €, Foto mit Unterschrift und Umarmen irgendwie 300 €. Ja?
Alter. Was hat das Airbnb gekostet? Müssen wir hier politisch inkorrekt werden kurz. Ich würde gerade sagen, komm, die Frage ist doch gar nicht so abwegig. Sachen, ey.
Ah, schön.
Ja, ist doch so, oder? Da fragt man sich doch wirklich,
absolut.
Was... Ich meine, ich
Stunde
ich
mit aufs Zimmer nehmen, 500 Euro. Ne?
Ja.
Ja, ich aber, weiß nicht, ob ich Mark Hamill eine Stunde mit aufs Zimmer nehmen möchte. Der ist nicht mehr so frisch, aber gut.
Ich wäre auf den, auf den Lightsaber-Kampf egal. Das sind, ach Gott, Bilder. Nein, oh, egal. Ja, okay. Also zurück. VIP-Tickets.
Also ganz, ganz schrecklich fand ich die Situation. Ne? Man will sich ja dann auch mal irgendwie was oder will seine Frau vielleicht auch überraschen und so weiter. Ich hatte dann Linkin Park-Tickets gesucht.
Ne? Hier, ich habe Mark Hamill mitgebracht.
Genau, Linkin Park war aus. Ich habe Mark Hamill mitgebracht für 500 Euro.
Mal, ohne Scheiß. Also leider, leider, leider ist meine Frau kein Star Wars-Nerd. Aber ich hätte es gefeiert. nein, wir haben dann wirklich geguckt und für Hamburg haben wir dann geguckt wegen Tickets im ersten Rutsch, ne? Also als sie dann damals letztes Jahr ihre Reunion mit der neuen Sängerin da veröffentlicht hatten. Und dann haben die VIP-Tickets wirklich 400 oder 500 Alter. Euro gekostet. Ja.
Meine Herren.
Das und teilweise dann auch noch, so. Das gehört ja dann auch noch dazu, hier dieses Dynamic Pricing. Ja, je nach Nachfrage ja, gab es dann Sitzblocks, wo du für ein normales Sitzfleischticket, was normalerweise 50, 60 Euro kosten würde, auf einmal 300, 400 bezahlt hast, einfach weil die Nachfrage gerade groß war.
Oh, das war
und da muss ich sagen, da habe ich dann das war genau, Master, und da habe ich dann wirklich auch einfach nicht mehr mitgemacht. Und, ja. Und den Backlash, den gibt es ja gerade. Ne? Keiner möchte gerade, oder zumindest in den USA, sich diese neue Linkin Park Tour leisten. Ja, da wurden ja die diverse Locations wieder eingestampft und verkleinert, damit die Ticketverkäufe irgendwie hinbekommen haben. Teilweise 40% Rabatt gekriegt auf die Tickets. Das hat einen riesengroßen Backlash gegeben mit dieser Ticketmaster-Aktion mit dem Dynamic Pricing.
Ist, auch also ist ja auch Quatsch, oder? Also
ja, ein Konzert halt
kostet
ja.
X Euro und wenn ich einen Platz im Innenraum habe, ich weiß gar nicht, im Innenraum ist meistens teurer, weil man näher dran ist. Kostet halt
ein Viertel mehr oder so, fertig.
Ja. Ja, also das ist doch Quatsch. Dynamic Pricing ist doch Blödsinn. Also,
ich meine, das ist aus kapitalistischer Sicht halt, schon ne? krass geil. Also ich meine.
Ja, schon.
Ja, ich meine.
Aber
du kannst
ich, bin, halt, ne? ich bin eher der soziale Typ, tut
ja,
mir leid.
Ja, ich auch.
Wir auch eigentlich.
Ich auch, aber so, das ist halt so, das ist Kapitalismus im Endstadium, ne? Also,
aber das hätte die Band doch gar nicht nötig, oder? Weil es ist jetzt ja wie ein Boomerang dann ja eher zurückgekommen und sie hätten doch ja. garantiert mit Kusshand ihre riesige Halle ausverkauft, wenn es zu einem normalen Preis ne? gewesen wäre.
Ja. Naja, klar. Ja, es ist halt, du steckst in den Menschen nicht drin, du weißt, wozu Größenwahn führen kann. Ja, solche Diskussionen will ich jetzt gar nicht erst anfangen, aber die Geschichte hat es ja mehrfach gezeigt, dass Menschen sich übernehmen, dass Menschen sich übereinschätzen und ich glaube, bei Linkin Park war es jetzt auch nicht anders.
Aber seid ihr, wo
wenn
wir
da... Wenn ich die Band gewesen wäre.
Wir haben das vorhin kurz angeschnitten, dieses Thema Signing-Sessions und Autogramme. Generell, seid ihr so Autogrammjäger oder... Also jetzt nicht bezahlt,
nee, gar sondern nicht.
Generell.
Gar nicht.
Wie ist das bei dir, Markus?
Ach, das kommt drauf an. Also wenn sich die Gelegenheit bietet, dass früher mal eine Autogrammstunde beim WOM in Essen angeboten wurde, dann bin ich da tatsächlich hingegangen.
Bei ihm
also schon lange her. Also ich habe irgendwo Autogramme auf einer Moonspell-CD und von Iced Earth, als Matt Barlow noch Sänger war und John Schaffer noch nicht völlig bekloppt im Kopf war.
ich auch eine lustige Sache. Gestürmt hatte.
Da war grade,
er ist jetzt übrigens Christ, ne? Übrigens.
Ja, ich weiß. Da war gerade hier Demons and Wizards neu. Und dann hat sich ein Kumpel von mir eine Blind Guardian CD von John Schaffer signieren lassen und er guckte nur sehr irritiert. I'm not of Blind Guardian, das ist doch egal. Very unique.
Und am Tag danach war er dann bei Hansi mit der Iced Earth CD, oder?
Nee, Hansi war ja auch dabei. Also ich glaube, wir waren da wirklich bei einer Demons and Wizards Autogrammstunde. Okay. Aber es gab zwei. Es gab auch eine mit Matt Barlow, aber Matt Barlow hat auch völlig kommentarlos alte Iced Earth Klamotten signiert, auf denen er nicht gesungen hat. Ihm war das egal. Also, also aber ansonsten, nee. Also ich schleppe jetzt nicht, wenn ich zu einem Konzert gehe, irgendwie den ganzen Backkatalog in meinem Brustbeutel oder irgendwo mit mir rum, um sie mir von der Band vielleicht signieren zu lassen und auch sonst. Also wenn Bands sowas über ihren eigenen Online-Shop vielleicht anbieten, ne, dass man sagt, hier, die CD kannst du bei uns bestellen, dann ist die 3 Euro billiger als im Laden und wenn du 2 Euro mehr zahlst, dann ist sie mit Autogramm. Dann nehme ich sowas vielleicht wahr, aber ich bin jetzt nicht aktiv bei irgendwelchen Leuten hinterher, um Autogramme zu haben.
Was mit Kutte oder so?
Kutte ist tatsächlich ein Thema, das an mir immer vorbeigegangen ist. Ich weiß nicht,
endlich
warum.
Endlich jemand.
Okay, aber ja gut, also worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, die Kutte ist ja so ein dankbares Ding, was man in der Regel dabei hat auf solchen Konzerten und wo sich halt Autogramme immer gut machen, innen, außen, wo auch immer so, ne?
Also, findest du? Ich finde immer, das kann man doch eh hinterher nicht mehr lesen.
Ist doch scheißegal.
Vor allen Dingen nicht, wenn die so wichtig
sind wie die
vom Hoshi.
Also, auch kann er die nicht waschen, ne? Dann ist nicht nur das Odor weg, dann ist auch
also die Unterschrift. Ich hab mich, glaub ich,
ja, besser einmal, kann man es nicht ausdrücken.
Ich glaube, ich habe mich einmal auf dem Hellfest in eine Schlange gestellt, um von Dimo Borgia, Autogramme zu kriegen.
Jetzt wieder Shitstorm incoming, das ist Black Letter, ne?
Der genau. Witte ist Frankreich, Dimo Bourgeois, wie soll das sonst heißen? Auf jeden Fall, da hatte ich damals einen Backpatch von denen auf der Kutte und dann habe ich mich da in die Schlange gestellt, irgendwie eine halbe Stunde gewartet und habe mir dann ein Autogramm von denen geholt. Im Endeffekt totaler Quatsch, ne? Bist halt auch in 5 Sekunden weg. Chagrat fragt irgendwie sowas wie, you're going to the show tonight? Nee, ich gucke mir eure Show nicht an. Also, ich stehe jetzt hier eine halbe Stunde in der Schlange, weil ich nachher nicht eure Show gucken will. Also, schwierig. Dann bin ich mal irgendwann völlig betrunken in Tankard reingerannt, die eine Autogrammstunde auf irgendeinem kleinen Festival in Bayern hatten. Und da war einfach niemand bei der Autogrammstunde. Die taten mir so leid, dass ich hab die auf meiner Kutte unterschreiben lassen, weil die mir einfach leid taten. So. Die saßen da, hatten irgendwie eine Stunde Autogrammstunde angesetzt und ich glaube, nach 10 Minuten waren alle durch, die Autogramme haben wollten und dann saßen die da die ganze Zeit und dann habe ich gesagt, ja komm, dann dürft ihr bei mir auch nochmal unterschreiben. Aber sonst, also dass ich da jetzt so aktiv hinterherrenne, also wenn dann nur, wenn ich Musiker wirklich ja zufällig treffe. Ich habe mal Doro in Bottrop im Cage Club getroffen. Klar, dann lässt du die halt in der Kutte unterschreiben oder John Oliver auf dem Rockhard.
Was hat die denn bitte, was hat die denn im Cage Club gemacht?
Sie hat mit mir zu All VR Cage gemoscht, obwohl sie nicht wollte und ich sie an den Haaren auf die Tanzfläche schleifen musste. So.
Also nee, Doro habe ich nicht getroffen. Also Markus, du kennst den Laden ja nicht, aber das ist die übelste Absteige gewesen. Das war wirklich 3 Quadratmeter völlig versifft unten im Keller. Also das Helvete in 20-fach stinkig.
Ja.
Also,
oh Gott.
Ja, das war der letzte war das große Laden. Vorbild vom Helvete. Das ist so, na egal, eine Geschichte für eine andere Zeit. Auf jeden Fall, dann habe ich John Oliver, saß mal durch Zufall auf dem Rockhard neben mir, auf den Rängen. So, ja klar, lässt du ihn dann unterschreiben, ne? Aber ich würde mich jetzt, glaube ich, nicht irgendwie in eine Schlange stellen, stundenlang so.
Nee, ja. Ich auch nicht. Also ich würde auch nicht. Ich glaube, wenn mir jemand über den Weg läuft, würde ich ihn auch nicht unbedingt ansprechen. Aber mir ist mal Folgendes passiert. Ich habe mal Blaze Bailey getroffen, als er hier beim Dong gespielt hat. Mhm. Und er hat mich angequatscht, weil ich ein Blaze Bailey Shirt anhatte. Und wir waren mit dem Fahrrad auf dem Weg zum Dong.
Hey, darf ich dir hier unterschreiben?
Nein, so schlimm war das nicht. Wir waren mit dem Fahrrad auf dem Weg zum Dong, weil ich wirklich sehr nah dran wohne. Und auf der anderen Straßenseite.
Ich kann nicht mit Selfie mit mir. Komm, mach doch ein Selfie.
Nein.
Mit
mir.
Ich bin der Sänger von Iron Maiden gewesen.
Ich bin total wichtig.
Na, hallo. Mehr Respekt für Blaze Bailey, bitte.
Oh, Entschuldigung.
Ist hier ein bisschen aus dem Teil gelaufen.
Nein. Er kam, glaube ich, aus seinem Hotel und war auf der Suche nach etwas zu essen. Und er sah halt mein Shirt und zeigte mir halt die Pommes.
Was macht das nicht besser, Markus?
Nein, er suchte nicht mich. Ne? So lecker bin ich dann doch nicht.
Ja, auf der Suche nach was zu essen. Ich habe seit Maiden
nichts. Lass ihn doch mal ausreden.
Also, er sah halt mein Shirt und hat die Pommesgabel gemacht. Und jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, mein erster Gedanke war, wer ist denn der kleine, dickliche Mann, der dir die Pommesgabel zeigt? Und dann machte es so Klick in meinem Kopf, ey, das ist Blaze Bailey. Das war wirklich so völlig. Und dann, aber der war total nett, ne? Also der Mann redet ja wirklich so, wie er auch auf der Bühne redet. Der hat so einen richtig schönen, breiten britischen Akzent, ne? Wir waren dann, er hat auch Fotos dann mit uns gemacht und er meinte, ja, yeah, ja. Yeah. I'm searching for something to eat. Someone told me there is a kebab down the street. And ja, keine Ahnung. I don't know. I don't live here that long. Ah, okay. Und dann, are you coming to the show tonight? Yeah, sure. You're playing Maiden? Yes. Only Maiden tonight. Also der redet wirklich so. Auch im normalen Leben. Es war sehr lustig. Und ich habe auch noch ein Foto davon. Aber Ich habe in dem Moment nicht nach einem Autogramm auf meinem T-Shirt gefragt.
Ja, solche Begegnungen sind halt cool, ne? Aber jetzt mich irgendwie hinstellen und ich will nur ein Selfie machen mit, keine Ahnung, Danny Fields. Also, nee, gar kein Bock drauf.
Nee, also auch früher in Essen konnte es dir mal öfter passieren, dass Mille von Creator bei Müller rumgehangen hat. Mhm. Aber auch da wäre ich nie auf die Idee gekommen, hinzugehen und ihn anzuquatschen. Ja,
das sind
weil ich
ja auch normale Menschen, die einfach nur ihr Leben leben wollen. Ne?
Genau.
Also jetzt mal ehrlich, der wird ja sowieso genug belästigt. Ja.
Aber ich habe mal, kennt ihr Dirk, der bei Angel Dust gesungen hat?
Nee. Ich glaube nicht.
Echt nicht? Aber ihr kennt Angel Dust.
Ja, ja, klar.
Ja. Und ich kenne nur Dirk Schneider.
Nee, Dirk war Sänger bei dieser Band und er war bei Essen mal bei McDonald's. Und den habe ich wirklich angequatscht. Das fand ich lustig. So nach dem Motto, ey, du bist halt der Sänger von Angel Dust, oder? Ja. Ich glaube, den hat es auch gefreut.
Den hat es mit Sicherheit gefreut, ja.
Der hat ganz aktuell was Neues rausgebracht mit seiner Band Mercury Tide, müsste sie heißen.
Ah, okay. Und ist gut, sagst
also, das habe ich jetzt noch nicht so intensiv gehört, aber damals Angel Dust fand ich schon ziemlich cool, das weiß ich noch.
Ja. Ich habe eine ganze Zeit lang, oder mache ich auch eigentlich immer noch, so kleinere Konzerte moderieren, also so Bands ansagen. Und da habe ich dann halt häufig dann auch schon so Leute wie Powerwolf oder so in der Frühzeit angesagt. Aber mir ist das nie eingefallen, mir Autogramme von denen zu holen. So viel hätte ich das mal machen sollen. Ich glaube, Sabaton habe ich auch schon mal auf eine Bühne gejagt.
So, ja.
Das hätte man.
Wir haben auch mal im Turok gespielt.
Ja.
Volbeat auch, ne? Also. Wollen wir noch eine letzte Frage machen?
Machen wir noch eine abschließende Frage.
Unbedingt.
Und dann kommen wir zum Ende hier.
Und die Frage kommt von meiner Frau Kati und ist eine interessante Frage, wie ich finde, weil die Frage lautet: Nirvana und Co. Was haltet ihr als Metalheads vom Trend der Jugend oder den jungen Leuten, den Grunge wiederzubeleben? Also wisst ihr, wovon sie spricht?
Geht so.
Ja, ich weiß, wovon sie spricht, hoffentlich, weil der ein oder andere, der so in meiner Timeline so auftaucht, wieder in die Richtung Musik macht. Oder redest du jetzt von T-Shirts tragen, obwohl du die Band nicht hörst?
Nee, es ist wirklich so, dass bei Jugendlichen Nirvana angesagt ist. Also nicht nur das T-Shirt davon zu tragen, ja, sondern auch wirklich diese Art von Musik zu hören. Also meine Tochter macht das zum Beispiel und jetzt nicht inspiriert durch mich. Also das ist irgendwo anders hergekommen. Und ich fand das sehr interessant, weil sie dann zum Beispiel auch erzählt hat, ja, wir haben ja Musikunterricht in der Schule und da durften wir Sachen vorstellen und sie hätte Nirvana halt vorgespielt und dann meinten Leute, die irgendwie so Gangster-Rap hören, boah, das ist ja voll die aggressive Musik, die macht ja voll wütend oder so. Und ich fand das so total verkehrte Welt so, dass
das
jemand
total verkehrt,
dir erzählt, okay, diese Musik macht die Jugend von heute, findet Rock, also Grunge ist ja eigentlich nur eine Rock, das ist ja kein Metal in dem Sinne, die finden Grunge macht aggressiv. Also das waren Sprüche, die hat früher meine Mutter gebracht, wenn ich King Diamond angemacht habe oder so.
Aber, ja gut, aber zum einen hör die aktuelle Scheiße an und zum anderen meine Elfjährige, die rennt auch mit einem Nirvana-Shirt rum, die kennt zwei Songs von der Truppe und das Nirvana-Shirt ist von H&M in Kindergröße. So, ne, also
ja, das, geil, ne?
Ja, das ist halt einfach, Nirvana ist einfach voll das Markenzeichen. Also, ich weiß nicht, da rennen die alle mit rum. Ich glaube, das ist so ein bisschen, weil die Leute, die in den 90ern, ja, so Anfang der 90er halt Teens waren, weil die jetzt halt zur Elterngeneration gehören und das dann so ein bisschen weitergeben. Und das war nun mal für ein paar Jahre die verdammt erfolgreichste Band der Welt, so, ne? Also, Kurt Cobain kennt einfach jeder, so, ne? Und
so, Kante. Ja.
Ja.
Oh, mittlerweile, glaube ich, kann man schon sagen, kennen wieder sehr viele Leute.
Ja. Und ganz ehrlich, das war auch nicht schlecht. Also, es gibt ja immer so ein bisschen so dieses von wegen, der Grunge hat den Metal gekillt, so, ne? Zum einen, Quatsch. Nein, Grunge ist tot und Metal lebt immer noch so, ne? Vielleicht auf einem anderen Niveau als in den 80ern, aber hey, Grunge ist halt einfach komplett weg. So, ne? Also, wer macht noch Grunge? Also, fällt mir nichts mehr ein.
Ein paar der Bands von früher gibt es noch, aber genau zu dem Thema habe ich auch mal eine Folge gemacht. Da haben wir da in der Tat darüber diskutiert, ob Grunge den Metal wirklich gekillt hat oder ob es einfach ein unglückliches Zusammenkommen von verschiedenen Umständen war. Ich glaube, wir sind am Ende eher bei dieser Theorie geblieben, dass es eigentlich nicht so ist, weil genau zu diesem Schluss sind wir auch gekommen, hey, die Bands, die als der Grunge groß wurden, Als der Grunge groß wurde, die dann so ein bisschen weniger erfolgreich waren, wie eben Priest, Maiden, die sind heute noch auf den größten Bühnen der Welt unterwegs. Und Grunge-Bands sind noch da, aber eigentlich wollen von denen auch alle nur die alten Kamellen hören. Ne? Also Soundgarden.
Das war eine Phase. Es war eine Phase.
Ja, aber ich würde das jetzt. Also ich würde es tatsächlich auch schon noch zur Szene zählen. Also ich habe da nichts dagegen zu sagen, Nirvana ist harter Rock und das passt schon. So.
Also, nö, du, ich habe auch nichts dagegen. Ich höre mir Nirvana auch an, aber wenn man jetzt als Gatekeeper unterwegs ist, wird man ja sagen, ja, Grunge ist ja kein Metal, aber letzten Endes ist mir persönlich das eigentlich völlig egal. Ach, wenn Musik geil ist, ist sie geil, egal was draufsteht.
Eben. Und gerade das, also du kannst dir ja viele Sachen auch einfach noch gut anhören von Nirvana. Das geht auch echt gut ab. Ich glaube, ich habe auch
definitiv. Das ist ja auch in die Popkultur mit reingegangen. Ne? Das hat seine Berechtigung wie alles andere Gute auch.
Ja, aber ob man das jetzt heute alles wiederbeleben muss, aber ich glaube, das führt dann jetzt ein bisschen in so eine Richtung wie.
Nein, aber ich finde das schön, du hast dann eine neue Generation von Kindern, die sich mit so einer Musik beschäftigen, die potenziell sich danach auch noch mit härterer Mucke beschäftigen. Ja, das ist ja meistens auch ein Einstieg, ja? So wie es bei mir dann halt der Nu Metal gewesen ist. Ist es für andere der Grunge gewesen? Ist es vielleicht jetzt diese Neo-Grunge-Geschichte, die da jetzt abgeht? Und von daher finde ich das total gut, weil wir kriegen das alle selber mit. Gerade so der Heavy Metal ist stark überaltert.
Ja. Ne? Das ist übel, ne?
Ich finde es immer schön, wenn da neue Kinder, Jugendliche eine Art von Rockmusik für sich entdecken und dadurch potenziell eben denen auch eine Tür geöffnet wird. Ne?
Und es funktioniert auch. Das
super. Ja, absolut.
Also, weil ich weiß, ich habe mal die Band The Quill gehört. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt.
Nein,
vom Namen her.
Müssten aus Schweden kommen, die machen sowas, wo man meinen könnte, die kämen aus dieser Retro-Rock-Welle, die so Mitte der Nullerjahre begonnen hat, ne? Wo ja Leute meinten, nee, wir machen jetzt mal Musik, die wie aus den 70ern klingt, aber die Band gibt es tatsächlich schon sehr lange. Und ich habe ein Album davon gehört und meinte zu meiner Tochter, das müsste doch eigentlich dir gefallen, weil das so ein bisschen, das ist so vielleicht so Stoner-Rock-mäßig, ne, so ein bisschen psychedelisch, das kann man ja schon irgendwie teilweise mit Nirvana gut übereinander bringen. Und sie meinte auch, ja, finde ich ganz gut, was ist denn das? Also es kann durchaus ein Tür- und Toröffner sein.
Ja, aber so ganz grundsätzlich dieses, dass heute Klamotten gemacht werden, die eher die Elterngeneration gut fand, ich glaube, das hat es ja immer so ein bisschen, oder? Also,
ja, klar.
Und dieses ganze Thema, die Metal-Szene überaltert, das kannst du, glaube ich, auch echt nicht von der Hand weisen. Ich meine, geh mal jetzt zum Wacken. So.
Ja,
da aber, ist ein grauer Teppich.
Kannst du jetzt, ja, aber das kommt auf verschiedene Musikstile an. Ja? Also, gerade Heavy Metal ist überaltert. Diese 90er Jahre, ich sag mal, 80er, 90er, Thrash und Death. Und solche Festivals wie das Wacken, die haben halt nun mal sehr, sehr viele Bands, die in den Bereich auch gehen. Aber auf der anderen Seite hast du den Metalcore, du hast den Djent, du hast diese ganzen modernen Bands, die beispielsweise Architects, Bleed From Within und so weiter, da ist das Publikum super jung. Ja? Also das kann man nicht jetzt pauschalisieren, sondern es ist einfach immer eine, also ich glaube, man merkt den Musikrichtungen innerhalb des Metal an, aus welchem Jahrzehnt sie kommen, anhand des Publikums. Ne, was dann eben vor der Bühne steht. Ja.
Aber gerade unter dem Aspekt sollte man dann, glaube ich, nichts weniger tun, als hier den Gatekeeper zu spielen. Also dann irgendwie zu sagen, das ist nicht true, das ist scheiße, dann kannst du die Szene gleich beerdigen.
So, dann, ja, tun wir ja nicht.
Ja. Aber glaubt ihr, dass sowas wie Metalcore einen ähnlichen Stellenwert hat wie in den 80ern der Thrash-Metal? Also Thrash-Metal war ja so die Möglichkeit, ja, irgendwie eine Form von Eskapismus zu betreiben. Ne? Du konntest dir deine Wut irgendwie aus der Birne headbangen oder was auch immer.
Ja, du hast, du hast Emo gehabt.
Ja, aber glaubst du, dass dann sowas wie Metalcore vergleichbar heute ist? Also, dass das auch in eine ähnliche Richtung geht? Oder was ist die Motivation heute für junge Leute, Metalcore zu hören?
Ich glaube, die Prämisse ist falsch, weil Metalcore hören keine jungen Leute. Metalcore ist einfach 25 Jahre alt. Das ist die.
Ja.
Das ist Musik
für. Ja, Moment, es gibt ja auch eine moderne Version dessen, ne?
Richtig.
Also das. Ich glaube nicht, dass das denselben, teils auch politischen Stellenwert hat. Das glaube ich nicht. Dafür geht's, ich sag mal, gerade der westlichen Welt momentan noch zu gut. Das hat also nicht dieses Aufbegehren an Charakter mehr, denke ich. Also gerade wenn ich jetzt an Bands wie die Architects denke, dann ist das schon alles sehr glatt poliert, ist ein reines Entertainment aus meiner Sicht.
Aber wie willst du denn auch?
Also man hat relativ häufig natürlich diesen Öko-Charakter dabei, ne? Also ja, relativ viele Truppen aus dem Bereich.
Wir haben es früher immer den veganen Metal genannt.
Ja, genau. Ne, das ist dann vegan, Tierschutz und so weiter. Ja, richtig und wichtig in den Maßen, in denen man gesund unterwegs ist. Aber es hat einfach, also nee, um das nochmal kurz zu beantworten, was du gefragt hast, nein, glaube ich nicht, dass das denselben Stellenwert hat.
Nee, glaube ich auch nicht. Aber ich glaube auch, dass wir jetzt aus unserer Perspektive gerade ganz schlechte Karten haben zu beurteilen, was gerade diesen Stellenwert haben könnte. Also ich glaube auch, dass es den Kindern und Jugendlichen heute extrem schwer gemacht wird, überhaupt aufzubegehren. Also ganz ehrlich, wie will meine Tochter gegen mich rebellieren? Papa, ich habe gekifft. So, ernsthaft, hast du mein Zeug genommen? So, dann kriegst du Ärger. Aber auch nur dann, weißt du? So, ne, oder, Papa, ich habe mir ein Pentagramm tätowieren lassen. Ich sage, ja, wo? Also, ne, was willst du da machen? So, also, wie will die gegen mich rebellieren? So, das ist, also, ich habe eher die Befürchtung, dass, wenn meine Tochter gegen mich rebellieren wollen würde, irgendwann, was ich hoffe, dass es nicht passiert, dass es dann in eine Richtung geht, auf die ich gar keinen Bock habe. Irgendeine Nazi-Scheiße oder so. Weil mit was anderem kriegt die mich nicht provoziert. Und ja,
gebe ich dir recht.
Und ich glaube, dass das ganz vielen Jugendlichen gerade so geht. Und vielleicht kannst du gerade nur provozieren, wenn du irgendwelche Geschichten machst, wie ich schreibe meine Pronomen auf mein Facebook-Profil oder so oder Instagram-Profil, weil das halt Leute in unserem Alter tendenziell provoziert. Dass sie dann so.
Echt? Also mich nicht.
Nein, mir ist ja halt auch scheißegal, aber du weißt, wie Leute abgehen können auf so einen Scheiß.
Ja, auf klar, so ja, vollkommen ich denke, überleben und leben lassen, ne? Also
ja, ich meine, wenn alle Leute so denken würden wie wir drei, ne, dann hätten wir die ganzen großen politischen Probleme nicht, die wir gerade haben.
Aber das mag so sein, ja.
Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? So dieses also Rebellieren ist, glaube ich, heutzutage extrem schwer. Das kannst du, glaube ich, über Musik kaum noch realisieren.
Ich glaube generell, das ist, auch wenn es jetzt blöd klingt, überhaupt nicht mehr so on vogue, oder? Also gefühlt, also ich glaube, die junge Generation hat auch an sowas gar kein Interesse mehr. Zumindest kommt mir das so vor. Also das seltsamste Erlebnis, was ich mal hatte, war, ich war im Kino und da stand ein Jugendlicher vor mir mit so Gucci-Schuhen, irgendeinem Handtäschchen und einer sündhaft teuren goldenen Armbanduhr. Und der war 16. Und das war für mich so völlig befremdlich, ja, krass, dass ich dachte, ja. Also neben dir bin ich gerade der aussieht, als wäre er der Rebell. Und
ja, keine Ahnung. Das macht mich auch fertig, dass die ganzen 16- und 18-Jährigen ins Fitnessstudio rennen und alle nur noch Markenklamotten gefühlt relevant sind und keine Ahnung, teures Handy, dickes Auto, das macht mich auch irgendwie echt alle. So, das ist ja, keine Ahnung, aber da bin ich halt auch alter Mann irgendwo. So, also genau. Das ist einfach nicht meine Welt. So.
Nee. Es war wirklich, ich stand da nur und dachte, irgendwie fühle ich mich gerade so, es fühlt sich so anachronistisch gerade an. So,
ja.
Das ist doch falsch so.
Ja, man kann den Eindruck haben, wenn man moderne Musik, so Radiozeug hört, dass das alles sehr, sehr weinerlich ist. Ne? Also das war aber vermutlich immer oder zumindest teilweise. Und ja, ich bin froh, dass ich da so ein bisschen meine Insel der Glückseligkeit habe und dass ich da so mit meinen Mitteln da so richtig schön eskapismusmäßig raus kann und ja, dann, also egal, was man über Metal sagen mag, das ist immer noch besser als alles das, was in der normalen Welt abgeht.
Als Schlusswort fällt mir dazu nur ein, wie war das? Auch der beschissenste Metal ist besser als der schlechteste Schlager oder so ähnlich, ne?
Ja, genau. Ich glaube, das ist das, was ich damit sagen wollte.
Als der beste Schlager. Genau, das ja. War's.
Ja, Markus, vielen, vielen Dank. Richtig cool, dass du uns angelabert hast. Mit den Lorbeeren wollen wir uns nicht schmücken. Du hast uns angeschrieben und gesagt, hey, lass mal was zusammen machen. Mega cool. Vielen, hey, vielen Dank.
Ich bin Bass Bailey. Willst du ein Autogramm?
Ja, genau.
Genau. So bin ich um die Ecke gekommen.
Genau, wir hatten die Wahl zwischen dir und Bass Bailey. Wir haben uns für dich entschieden.
Das ehrt mich jetzt zutiefst.
Wenn du mal wieder was mit Maiden machst, dann kannst du wieder kommen, Blaze. Nein, natürlich nicht. Aber ja, vielen, vielen Dank dafür. Und das war eine echt launige Runde jetzt hier. Und ich habe heute so ein paar Themen, die ich, glaube ich, im Schnitt nachher mir mal rausschreiben werde. Und ich wäre geneigt, einen dritten Teil irgendwann zu machen mit dem ein oder anderen Thema, was wir noch mal vertiefen können, wenn du da Bock drauf hättest. Das muss jetzt ja nicht morgen, sicher, oder übermorgen sein, aber irgendwann können wir da vielleicht noch mal drauf zurückkommen. Und dann reden wir noch mal über ein paar Sachen.
Also du möchtest Themen, die wir jetzt in den letzten beiden Episoden besprochen haben, noch mal quasi ein Deep Talk darüber,
ja,
machen.
Ja, genau, die wir so ein bisschen randständig nur geschnitten haben. Vielleicht kann man da noch mal so ein bisschen drauf eingehen, auf das eine oder andere, da vielleicht mal ein bisschen intensiver noch mal drüber reden. Ja, aber mir hat's mega Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Und ja, ich wäre damit am Ende. Stefan, möchtest du noch irgendwas unserem Gast auf den Weg geben, bevor er das letzte Wort hat?
Herzlichen Dank, lieber Markus.
Das war's schon.
Ja. Ja, ich laber nicht so viel wie der Nasenbär.
Der Nasenbär.
Außerdem will meine Frau ins Bett.
Ja, dann soll die doch gehen.
Er sitzt gerade quasi auf der Bettkante und nimmt noch auf die letzten Minuten hier.
Ach so, also ich sitze im Wohnzimmer. Ist sehr bequem hier, kann ich nur sagen.
Das ist sehr gut. Ich glaube, fürs nächste Mal mache ich das auch.
Ja, danke an euch, dass ihr diese Gelegenheit genutzt habt. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und wir können das sehr gerne wiederholen. Gerne mit vertiefenden Themen, weil vielleicht kann man sich dann auch ein bisschen darauf vorbereiten, weil jetzt war der Gag ja, das sind die Themen, was fällt dir spontan dazu ein? Und ich kenne das selbst, wenn man dann vielleicht die Folge im Nachgang hört, denkt man, Mensch, das hätte ich in dem Moment aber eigentlich sagen sollen oder das wäre doch eine super Ergänzung gewesen. Von daher können wir das sehr gerne, jetzt vielleicht nicht nächste Woche, aber absolut zeitnah nochmal dann wiederholen. Ich komme gerne wieder zu euch und ihr seid jederzeit wieder herzlich eingeladen, bei Metal Markus Metal Podcast vorbeizuschauen.
Genau, da guckt doch mal vorbei, Metal Markus Metal Podcast. Wenn ihr jetzt hier über Rost und Stahl bei der Folge gelandet seid, dann schaut doch mal rüber. Und lohnt sich auf jeden Fall. Du hattest ein paar wirklich echt coole Folgen drin, wo ich mal so reingehört habe. Habe ich in der Folge bei dir schon gesagt, diese Nummer mit den Gimmick-Bands, mega geil. Das Thema klaue ich dir irgendwann. Da will ich hier mit dem Stefan nochmal 3 Stunden drüber reden. Und ja, ansonsten, du hast schon gesagt, du wohnst quasi am Dong. Und vielleicht treffen wir uns ja da dann in Person. Ich bin auf jeden Fall da. Und dann trinken wir mal ein, würde ich sagen.
Genau, ein alkoholfreies Bier oder so.
So nämlich. Markus, ich wünsche dir einen schönen Abend. Stefan, dir auch. Und wir hören voneinander.
Ebenfalls. Ciao.